In der kommenden Woche am 3. und 4. Oktober feiert an zwei langen Konzertabenden im Festsaal Kreuzberg das Grönland Records Label sein 20-jähriges Jubiläum mit einem Festival und tollen Line-Up. Und das werden sehr, sehr lange Abende, da viele Labelkünstlerinnen und Künstler dort auftreten werden. Grönland wurde 1999 von Herbert Grönemeyer gegründet und die erste Veröffentlichung war damals die Pop 2000 Box. Die heutige Elektrobeats-Ausgabe beschäftigt sich inhaltlich mit diesem Jubiläum, soll musikalisch einstimmen auf diese beiden Abende. Und da fokussiere ich mich natürlich eher auf die elektronischen Acts, die da auftreten werden. Kleiner Wermutstropfen, der erste Abend, also der 3.10. ist schon restlos ausverkauft. Für den 4.10. bekommt man, wenn man Glück hat, noch an der Abendkasse Tickets. Ich verlose in dieser Sendung aber ganz tolle Sachen. Vinyls des Grönland-Labels, Platten von Harmonia, Duff, Holger Tschukai und der Gruppe Neu. Weitere Details später. Es lohnt sich also unbedingt dran zu bleiben. Viel Spaß in den kommenden zwei Stunden wünscht Olaf Zimmermann. Eingangs gehört Karussell von Michael Rother aus seinem Soloalbum Flammende Herzen. Und er tritt am zweiten Abend, also am 4. Oktober, neben vielen anderen auf und wird neben Solostücken auch Titel seiner Schaffensphase mit Neu und Harmonia spielen. Das leitet über zu meinem Studiogast in der ersten Stunde, ebenfalls live am 4.10. bei 20 Jahre Grönland Records im Festsaal Kreuzberg zu erleben mit einem ganz speziellen Konzertprogramm. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, Robert Görr, schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo.
Wir werden über ganz vieles in dieser Stunde sprechen, über Glücksritter, Duff und vieles mehr. Klar, man kennt dich von Duff. Da warst du mit Gabi Delgado zusammen hier bei mir in der Sendung, anlässlich auch dieser tollen Grönland-Duff-Box. Das letzte Mal allerdings solo im Vorjahr, anlässlich des Record Store Days. Und da sind ebenfalls auf Grönland deine The Paris Tapes erschienen. Mit einer extrem spannenden Geschichte. Auf diese Sendung habe ich ganz, ganz viele Hörermails erhalten. Bevor wir zu seinem Konzert anlässlich des Grönland-Labels-Jubiläums kommen, vielleicht noch einmal für die Hörerinnen und Hörer, die die Elektrobeats-Sendung zu den Paris Tapes damals verpasst haben, die spannende Geschichte in der Kurzfassung. Beginnen wir damit, es gab mal wieder eine Trennung von Duff und du gingst nach New York zu einer Schauspielschule. Genau. Wie geht die Geschichte der Paris Tapes dann weiter?
Ja, das ist schon eine längere Geschichte, ja. Aber vielleicht kann man sie ja in ein paar kurzen Sätzen beschreiben. Also ich ging nach New York, Duff hat sich getrennt und das war schon 1986, das war eine Trennung, die irgendwie... Die war ein bisschen schmerzhaft, weil wir haben uns eigentlich im Grunde genommen erst zu diesem 1986er Duff-Album, das hieß First Step to Heaven, da haben wir uns im Grunde genommen eigentlich erst davor kurz wieder vereinigt, ja, nach langer, langer Zeit. Und wir haben uns getrennt schon am Ende dieser Produktion von dieser Platte. Und deshalb war das irgendwie schon ein bisschen so ein ganz harter Bruch dann, so ein ziemlich endgültiger auch dann. Also so sah das in dem Moment auch aus, ja. Und dass es zum Bruch kam schon während der Produktion, ja, das war natürlich auch das noch eine längere Geschichte in sich, warum der Bruch war. Gabi und ich haben plötzlich verschiedene Ansichten gehabt, somit kamen plötzlich Label-Leute in die Produktion rein und da gab es dann irgendwie so ein bisschen Streitigkeiten. So, ich war nicht einverstanden, dass die sich einmischen in eine Duff-Produktion. Gabi war dann irgendwie ein bisschen für meine Ansichten moderater irgendwie wollte denen irgendwie entgegenkommen und dann kam es halt irgendwie zum Streit, weil ich habe das irgendwie überhaupt nicht eingesehen, weil wie gesagt, bei Duff haben wir immer alles komplett selber, was wir machen wollten. Also wir haben da
in Eigenregie.
Immer in Eigenregie, also vor allem halt die Musik und die Texte und so weiter, also in welche Richtung das gehen soll. Und es war für mich also wirklich ein Unding, dass da irgendwie plötzlich da so Gespräche aufkamen. Ja, kann man das nicht so machen und könnte man diese Nummer nicht so machen? Das hatte ich vorher noch nie gehört. Und das war halt dann komischerweise bei diesem Comeback kam es zu so einer Situation und habe mir gedacht, was mache ich jetzt? Also auf das Duff ist gebrochen und so und habe mir gedacht, na, jetzt mache ich erstmal ganz was anderes. Und habe mir gedacht, ich gehe jetzt nach New York und studiere Schauspiel. Also wirklich so als komplett konträr mal so einen anderen Weg einschlagen. Das wird mir auch nicht schaden, weil wahrscheinlich werde ich in nächster Zeit vielleicht wieder Solo-Sachen aufnehmen, ja, also ein Solo-Album machen. Und so für Bühnenpräsenz habe ich gedacht, ist Schauspiel auch gut, aber auch Schauspiel hat mich an sich auch so interessiert. Ja. Also nicht nur zwecks Bühnenpräsenz als Performer, ja, sondern auch, ich habe dann gedacht, es wäre auch irgendwie ganz cool, plötzlich so als auf der Bühne so Shakespeare-Sachen zu spielen und so. Ja. Bin dann nach New York, bin auch aufgenommen worden, also nach so einem Aufnahmegespräch da auf dem Stella Adler Conservatory in New York, ist eigentlich eine ziemlich, ziemlich berühmte Schauspielschule in New York, also Stella Adler, ja. Damals. Und bin aufgenommen worden und dann war ich dann auch so ein Semester, habe da schon studiert und dann lief auch alles gut und genau zum Beispiel Shakespeare und so war super, auch der Lehrer und so hat gesagt.
Kannst du da noch was?
Ja, also Richard III haben wir geprobt, also auch auf der Schulbühne und so, ja. Und da muss ich schon sagen, also der Shakespeare-Lehrer, der war schon, der hat gesagt, ich soll da unbedingt weitermachen. Ich habe jetzt einen kleinen Sprung nach vorne gemacht, ja, weil ich denen dann erzählte, was jetzt läuft. Ja. Also das sollte nämlich nicht laufen. Bevor ich das zweite Semester dann anfing in New York, also auf der Schauspielschule. Also ich bin so ein paar Mal so hin und her geflogen, das muss man dazu sagen, zu der Geschichte, zwischen Deutschland und New York. Ja. Und als ich dann irgendwie einmal zurückkam nach New York, wo ich da irgendwie von der Zollkontrolle also zur Seite gekommen habe, die haben gesagt, Mr. Gold, can you please come with us to a separate room? Yeah.
Okay.
Und dann, wir haben ein paar Fragen, haben die gemeint. Wir wollen sie ausfragen, also sozusagen. Ja. Und haben mich gefragt, die haben halt gesagt, uns fällt auf, dass sie öfter zwischen München und New York hin und her fliegen und so. Was machen sie eigentlich in New York? Ja? Und ich so leicht, wie ich drauf war und auch nicht falsch sozusagen. Also ich wollte jetzt nicht irgendwie den irgendeine Lüge präsentieren. Ja. Ich habe denen ganz offen gesagt, ja klar, ich studiere hier Schauspiel. Ja, so sogar eher freudig gesagt. Aber sie haben mir auch nichts dabei gedacht. Dann haben sie gesagt, oh, sie studieren Schauspiel in New York. Also haben die da gesagt, so ja. Und als sie, und was haben sie da hier für ein Visa? Sie haben hier ein Touristenvisa.
Und dann schon warst du raus.
Und dann schon, das war dann die Nummer, da war dann schon zu Ende. Die haben mich dann aufgeklärt mit einem Touristenvisa. Das geht gar nicht total illegal, was ich da mache. Komplett. Also ist sogar mit Konsequenzen illegal. Wenn man da studieren möchte, muss man beantragen, ein Studentenvisa. Und das ist ja dann auch ein längerer Weg und so weiter. Mhm. Muss auch genehmigt sein. Ja. Und ich bin dann, wie gesagt, ganz locker nach New York und habe mich einfach in der Schule eingeschrieben. Ja. Habe da Schauspiel studiert und dann ist das dann alles aufgeflogen sozusagen. Ja.
Dann kamst du zurück nach Deutschland und da wartete die nächste Überraschung auf dich.
Die Amis haben mich sozusagen, die haben mir einen Brief noch geschrieben. Ich sollte innerhalb von 7 Tagen, haben die gesagt, müssen sie die USA verlassen. Und mir wurde auch auferlegt, ich durfte die nächsten zehn Jahre nicht mehr in die USA einreisen. Oh. Die nächsten 10 Jahre.
Das hast du auch eingehalten.
Das habe ich dann auch eingehalten.
Okay.
Also, und dann innerhalb von 7 Tagen raus, dann kam ich zurück und dann ging die Steuer richtig heftig weiter. Als ich zurückflog, kam ich also auch plötzlich, selbst in Deutschland, plötzlich Schwierigkeiten bei der Einreise mit der Polizei, also Zoll oder was. Und die haben auch wieder so zur Seite und gesagt, Herr Görl, wir müssen auch mit Ihnen reden. Ja, was ist denn jetzt hier los? Ja.
Die Bundeswehr ruft.
Genau, die haben gesagt, wir haben hier ein Schreiben vorliegen. Sie werden gesucht von der Bundeswehr. Ja, sie werden schon richtig ernsthaft gesucht.
Und dann kommen wir zu den Paris Tapes um die Geschichte. Die ist ja sehr opulent und toll.
Ja, wie gesagt, und es ist ganz einfach, das in so ein paar Sätzen zu erzählen. Weil es ist
genau,
doch mehr
und dann
so
bist
Fakten
du in einer Nacht- und Nebelaktion nach Paris, obwohl der französischen Sprache nicht so richtig.
Ganz genau, wie gesagt, weil ich hatte also nicht vor, dass ich dann irgendwie, die haben mich noch oft darauf aufmerksam gemacht, ich soll mich unbedingt bei der Bundeswehr melden innerhalb der nächsten Tagen. Beim nächsten Mal lassen sie mich auch nicht mehr gehen. Die haben mich dann nochmal gehen lassen, da an dieser, also bei der deutschen Grenze. Ja. Und das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe mir dann innerhalb von ein paar Tagen überlegt, was mache ich. Dann habe ich mich entschieden, ich hau über Nacht und Nebel, innerhalb von ein paar Tagen habe ich mir eine Tasche gepackt, ja, mir ein kleines Keyboard-Teil, so einen kleinen Keyboard-Synthesizer gepackt, ja, und bin mit dem Nachtzug von München nach Paris gefahren. So richtig so nach der Nebelaktion so richtig abgedampft, habe ich vom Acker gemacht, ja, und mit der Hoffnung irgendwie, dass es klappt, ja, dass ich in Paris dann irgendwie bleibe. Ich habe gedacht, Paris ist irgendwie eine coole Stadt, ja, Stadt der Liebe sozusagen, ja, und da bleibe ich einfach, bis da vielleicht irgendwie Gras drüber gewachsen ist, vielleicht bis die mich nicht mehr suchen von der Bundeswehr und so. Und so bin ich dann nach Paris
gekommen.
Und da
sind die Paris-Tapes, die ja jahrzehntelang verschollen, nein, nicht verschollen, aber auf dem Tape lagerten und sind im letzten Jahr dann auf dem Grönland-Label zum Record Store Day erschienen.
Genau, weil ich habe in Paris, ich war dann über ein Jahr lang in Paris, also wie gesagt, habe mich da aufgehalten, so in so einem kleinen Guesthaus, ja. Und mit dem kleinen Synthi, den ich dabei hatte, das war so eine Art Synthi-Workstation, einer der ersten Workstations, die es damals so gab. Also auf so Workstation kann man so übereinander lagernde Sachen aufnehmen. Also kannst wirklich ganze Songs reinkomponieren. Und da habe ich dann auch schön Musik gemacht, nachts und so, ganze Nächte dadurch und so. War auch eine sehr schöne Zeit, sehr einsame Zeit, so zurückgezogen in so einem Guesthaus da im Norden von Paris. Ja. Und habe da im Grunde genommen so, also mindestens so ein ganzes Album gemacht. Ja. Also viele Songs. Aber als ich dann wieder zurück nach Deutschland bin und wie gesagt, hat auch geklappt, mich hat auch dann tatsächlich die Bundeswehr nicht mehr gesucht später. Ich habe dann ja auch irgendwie so ein Alter, glaube ich, erreicht gehabt von 33 Jahren oder irgend sowas oder 31. Da bist du dann raus aus der Nummer. Ich wusste das auch, dass das eigentlich kann das gar nicht mal lang sein. Deshalb haben die mich wahrscheinlich auch dringend gesucht, weil die wussten, jetzt oder nie zur Bundeswehr, so ungefähr, ja. Und wie gesagt, das war dann irgendwie durch, dieses Thema, und ich kam dann zurück, aber irgendwie ging es dann in eine andere Richtung. Ich kam mit den Tapes, irgendwie habe ich gedacht, vielleicht produziere ich die, mache ich aus diesen Tapes, die ich dann in Paris machte, vielleicht eine richtige Produktion, also eine professionelle in ein Studio bringen, und bin auch dann damit nach London. Hab das dann Daniel auch vorgespielt, ja. Und dann sollte es in London losgehen. Daniel war auch total begeistert von diesen Aufnahmen. Ja. Und dann wurde es auch alles, Daniel hat für mich sowas organisiert wie auf dem Land. Das war dann in so einem Landstudio, also das Ganze erstmal so vorbereiten. Ja. Und dann aber schon von diesem Landstudio ab und zu rein, richtig so Central London, Oxford Circus, da war damals das ER-Studio. Ich weiß nicht, ob es das immer noch, vielleicht gibt es das auch immer noch, ein sehr bekanntes, großes Studio, ER-Studio nennt sich das. Und da soll jetzt im Endeffekt die Endproduktion stattfinden. Also wirklich so eine, sollte ein richtiges, fettes Pop-Album werden. So ein Nachfolger von meiner Night Full of Tension, die ich damals machte. Das erste größere Solo-Album, das ich hatte. Ja. Und ja, aber die Story, dass Dinge nicht so laufen, wie man es gerne hätte, hat immer noch nicht aufgehört. Ja. Bevor es dann irgendwie zu dieser großen Produktion kam, obwohl wir auch schon angefangen hatten, mit so die Tapes zu checken von Paris. Und ich war auch schon im ER-Studio, habe da schon mal sogar schon mal gesungen, so Probegesang gemacht, also Probeaufnahmen. Und dann bin ich auch wieder zurück, einmal von London nach München zurück. Ja. Und dann von München aus habe ich so einen Bruder von mir besucht auf dem Land. Zum Wochenende einfach mal, ich wollte es ein bisschen family-mäßig, ja. Und auf dem Rückweg wieder, wo ich eigentlich im Grunde genommen auf dem Rückweg wieder nach London war, wieder über München, also von diesem Land, das war in der fränkischen Gegend, bin ich übers Land mit dem Auto gefahren, nach Richtung München, und da hatte ich dann einen ziemlich schweren Autounfall. Und dann der Autounfall hat dann im Grunde genommen alles beendet. Dann war dann die ganze Geschichte komplett für Jahre vorbei. Ich hab da wirklich einen sehr, sehr schweren Autounfall gehabt, also wo du eigentlich drauf gehst sozusagen. Ja, ich bin mit ziemlich hoher Geschwindigkeit an den Baum gerast und war dann wirklich lange, lange, lange im Krankenhaus und habe mir gedacht damals, und hatte dann auch so spirituelle Erlebnisse während des Unfalls im Krankenhaus und so weiter. Und habe mir gedacht, wenn ich hier überhaupt noch mal rauskomme aus diesem Krankenhaus, ja, dann gehe ich nach Asien und gehe dann wirklich so ein bisschen spirituell, mache mich da mal ein bisschen schlau, weil ich hatte wirklich so spirituelle Erlebnisse. Das habe ich dann auch gemacht, um es jetzt mal kurz zu sagen. Ja. Und dann durch dieses Ganze, wie das so abgelaufen ist, sind natürlich die Paris-Tapes dann im Endeffekt dann doch nur auf Kassetten gewesen, ja, und in einem Koffer verschwunden. Und dann, es war auch dann kein Thema mehr für mich, für über Jahre so irgendwie. Bin auch nicht, nach diesem Unfall kam mir wirklich nicht mehr in den Sinn, dass ich wieder ins Studio zurückgehe. Das war erstmal komplett finito.
Wir sollten noch ein bisschen, im Hintergrund läuft schon die ganze Zeit der Part One, und das ist ein Remix von Vince Clark, und wir unterhalten uns gleich weiter. Ja?
Okay.
Radio 1 Elektrobeats, heute mit einem Special zum 20-jährigen Jubiläum des Grönland Records Labels, und da findet am 3. und 4. Oktober im Festsaal Kreuzberg ein Festival mit vielen Künstlern des Labels statt. Am 3. Oktober mit Das Paradies, Philipp Ditbarn, Gloria, William Fitzsimmons, Boy sowie Hans-Joachim Rödelius und Christoph H. Müller vom Gotan Project, gerade gehört, aus ihrer ersten gemeinsamen Platte Origami 1 das Titelstück. Am zweiten Abend, am 4.10. agieren im Festsaal live Kate Frankie, Nils Frevert, Michael Rother, Philipp Porzell und last but not least Robert Görl, der in der ersten Elektrobeat-Stunde mein Studiogast ist. Robert, du bist nach wie vor gemeinsam mit Gabi Delgado als deutsch-amerikanische Freundschaft DAF-konzertmäßig unterwegs. Auf dem Grönland-Festival präsentierst du dich aber nicht als die eine Hälfte von DAF, die auch alle Stücke komponiert hat und am Schlagzeug sitzt, sondern mit deinem Soloprojekt Glücksritter. Du hast mir auch schon in einem früheren Interview gesagt, Glücksritter gibt es bislang nicht auf Tonträger, sondern man kann dich nur live erleben. Seit wann gibt es Glücksritter und was erwartet uns da von dir live?
Also Glücksritter gibt es so gut 3 Jahre jetzt, ja. Und es ist so eine richtige Live-Geschichte. Es erwartet es, so Leute wissen vorher im Grunde genommen nicht genau, was es ist, weil wie gesagt, es gibt keinen Tonträger, also auch nicht digital, auch aus Download nichts. Ja. Das ist also, wenn jemand Glücksritter sehen möchte, der muss sich tatsächlich bemühen, auf ein Glücksritter-Konzert zu kommen.
Aber die Leute kommen sicherlich auch mit der Erwartungshaltung, dass es Robert Görl von DAF.
Ja, ja, aber im Grunde genommen ist es schon, die Erwartung ist ja offen irgendwie. Es ist ja ist auch immer irgendwie jetzt, find ich nicht so gut, wenn die Leute jetzt zu sehr schon irgendwie eine Erwartung haben, wie sie es wollen. Ja, ist ja manchmal so der Fall, man sollte im Grunde genommen offen sein, was ist das? Ja, also man sich überraschen lassen. Und so läuft es auch ab. Wie gesagt, ich habe bisher schon einige Glücksritter gehabt. Ja, und das sind wirklich ganz, ganz fantastische Erlebnisse waren das. Ja. Die Leute, also die gucken richtig am Anfang, also ist richtig so in so Warteposition mäßig. Ja. Was ist das jetzt? Ja. Und dann plötzlich kommen die alle in Bewegung rein. Dann merken sie, boah, das hat ja alles, das groovt ja auch richtig und so. Und das ist ja richtig Druck und alles ist da, ja. Alles, was wir wollen im Grunde genommen. Und dann sind sie dann, dann sind sie also richtig megamäßig, also positiv da begeistert, ja. Und im Grunde genommen tanzen die dann das ganze Ding ab bis zum letzten Glücksritter-Song, wenn es dann so live stattfindet.
Bei DAF spielst du ja Schlagzeug, bei Glücksritter wirst du, glaube ich, auch von einer Musikerin begleitet und singst natürlich.
Genau, das ist natürlich auch der Überraschungseffekt für Leute, die das sehen wollen, weil die sehen ja dann auch ein ganz anderes Bild von mir. Also ich präsentiere mich ja bei dem Glücksritter-Projekt, präsentiere ich mich als Sänger. Also ich mache eine Gesangsperformance, ja, und trage den Leuten also meine Texte vor, ja. Und die Musik ist nach wie vor, es ist ja bei DAF auch so, ist im Background, ja, also die Musik. Und spiele perform als Sänger zu diesem Backing sozusagen. Und seit neuem ist bei diesem Glücksritter-Projekt ist noch eine Gitarristin dazu gestoßen, die Jenny, ja. Und die spielt halt zu diesen Songs sozusagen, die macht da bei diesen Songs per Gitarre jetzt noch mit. Also das hat das Ganze im Grunde genommen noch so ein bisschen bereichert, das Glücksritter-Ding. Und man ist auch dann nicht so ganz so eine One-Man-Show, ja. Fand ich auch ganz witzig irgendwie so, wenn du ganz allein auf der Bühne bist, als Solo-Artist, ja, dann ist halt immer der ganze Blick ist jetzt nur auf dich, die ganze Zeit, ja. Und sonst ist er, vor allem wenn dann die Bühne größer ist und so, ansonsten ist ja nichts los. Es ist ein Mann da einfach nur. Ja. Und seitdem die Jenny also an der Gitarre dabei ist, finde ich ganz witzig, weil da gucken oft die männlichen Zuschauer, ja, Zuhörer, die gucken sich oft die Jenny da an, ja, weil die ist einfach eine attraktive Gitarristin. Ja. Und die weiblichen, die habe ich auch festgestellt,
Die
fokussieren dann mich mehr an und so. Also es gibt mehr zu sehen, fand ich irgendwie ganz spannend. Und es hat das Ganze wirklich auch bereichert. Wie gesagt, jetzt sind wir als Duo oder auch unterwegs mit Glücksritter.
Wenn du Musik für DAF oder auch Glücksritter komponierst, auf welchem Instrumentarium passiert das? Noch auf dem legendären Korg oder eher heute ausschließlich auf dem Laptop?
Ich habe die ganzen Glücksritter-Songs, die ich vor 3 Jahren da geschrieben habe, ja, die sind alle ausschließlich auf dem Korg. Vom Korg MS-20.
Und den hast du nach wie vor in deinem Studio am Start?
Ich habe nach wie vor in meinem kleinen Home-Studio meine Originale von 1978, also wirklich die original alten Korg MS-20 plus den SQ-10, also dieser damalige dazugehörige Sequencer. Und die sind auch noch richtig in Schuss, meine zwei Teile. Ich bin ja ein Typ, ich schone die dann auch. Wenn ich sie zum Beispiel nicht benutze, dann kommen sie sogar in die Originalpackung rein. Ja? Und schön, damit sie auch nicht verstauben und so weiter. Die sind wirklich, die stehen auch richtig gut da und funktionieren. Die laufen wie geschmiert.
Du hast zur heutigen Elektrobeats-Sendung exklusiv zwei Glücksritter Basic-Tracks mitgebracht. Wie viele Titel umfasst dein Repertoire mittlerweile insgesamt? Und wie viele wirst du am 4. Oktober live performen? Weil die einzelnen, da sind ja sehr viele, bis zu sechs Acts am Abend, am Start. Ich glaube, da spielt jeder so eine halbe Stunde, ja?
Genau, jeder hat eine halbe Stunde. Also Glücksritter sind mittlerweile 13 Songs, 13 Tracks und Zugabe. Und ich werde aber jetzt, ich muss mich beschränken auf 10 Songs, da, also am 4. Oktober auf 10 Glücksritter-Songs. Und das ist sogar schon ein bisschen über 30 Minuten, aber ich glaube, das kriege ich durch. So ein bisschen, ein paar Minuten mehr als 30 Minuten. Wir sind dann 10 Tracks, aber die finde ich richtig gut, weil die passt, das ist so ein Ding. Die gehen so durch, 10, also die ich da ausgewählt habe auch.
Wir haben jetzt Aufliegen nachts, gehörst du mir. Wie gesagt, der Basic-Track, weil live wird man dich dann am zweiten Abend dieses Festivals dann erleben. Worum geht's in den Lyrics?
Also wie gesagt, was du jetzt gleich spielen wirst, ist ja nur instrumental. Ja? Weil das Ganze gibt's nicht, also nicht jetzt zu überrascht sein, das Ganze gibt's ja nicht mit Gesang. Den Gesang, den liefere ich live ab auf der Bühne. Das ist Glücksritter.
Das wollen wir jetzt hier nicht live im Studio machen.
Ja, hier, vielleicht hier ist der Zusingen. Könnte man natürlich machen.
Ist ein Liebeslied, ja? Oder?
Nachts gehörst du mir, ist ein Liebeslied, aber ein sehr heftiges Liebeslied. Da geht's eigentlich um Liebesrausch geradezu. Also da geht's wirklich um nachts gehörst du mir und ich gehöre nur dir. Und wir sind im Rausch der Lust. Ja. Also es ist wirklich ein sehr lustvolles Liebeslied.
Das Grönlandlabel feiert am 3. und 4.10. mit einem Festival das 20-jährige Jubiläum im Festsaal Kreuzberg. Das Oeuvre des von Herbert Grönemeyer gegründeten Labels ist extrem vielseitig. Das zeigt sich auch im Line-up dieser beiden Abende. Und auf Grönland sind auch einige äußerst opulent und liebevoll gestaltete Vinylboxen erschienen von Neu, Harmonia, Holger Tschukai und nicht zuletzt von Duff, die Das ist Duffbox, und Robert Görl von Duff ist in der ersten Elektrobeat-Stunde mein Studiogast. Er wird da am zweiten Abend mit seinem Glücksritter-Projekt live zu erleben sein, gerade exklusiv gehört ein Stück von Glücksritter, zumindest die Basic Tracks, und danach der Remix von Liebe auf den ersten Blick, den Robert gemeinsam mit Hell gemacht hat. Wir kommen darauf gleich wieder zurück. Ich hatte schon erwähnt, dass der erste Abend des Festivals schon ausverkauft ist. Ich verlose aber tolle Vinyls aus dem Grönland-Katalog. Jeweils zwei Vinyls von dem Harmonia-Debütalbum. Musik von Harmonia, das legendäre neue Debütalbum. Kanaxis von Holger Tschukai und nicht zuletzt zwei Vinyls des Duff-Albums Alles ist gut. Da werde ich Robert noch bitten, diese zu signieren. Schreiben Sie an elektrobeats@radio1.de Kennwort Grönlandlabel und nennen mir Ihre Lieblingskünstler, die auf dem Grönlandlabel veröffentlichen. Und vielleicht fügen Sie auch noch an, seit wann und wie Sie die Radio 1 Elektrobeats hören. Live Sonntagabend, in der Wiederholung Dienstag früh via Livestream oder entsprechend später dann das Audio. Das kann man ja on demand eine Woche bis zur nächsten Sendung noch nachhören, und das können Sie dann so häufig machen, wie Sie wollen, darin auch navigieren. In Ihren Mails Wunschgewinn notieren, Vinyl von Neu, Harmonia, Tschukai oder Duff, und natürlich die Postadresse nicht vergessen anzugeben. Robert, gerade gehört dein Remix, den du gemeinsam mit Hell gemacht hast. Seit wann kennt ihr euch?
Den Hell, den kenne ich schon ewig. Also wir kennen uns aus den 90ern.
So aus dem Münchner Raum, ja.
Genau, aus dem Münchner Raum. Und das war schon aus meiner Techno-Zeit. Helle auch sehr Techno. Ich war damals mit meinen Techno-Sachen auf Disco B in München, also so ein Münchner Label, das nennt sich Disco B. Und im selben Gebäude, also sogar auf derselben Etage, im selben Raum fast wie Disco B, hatte hinten im Eck hatte so ein kleines Eck der Hell mit seinem Gigolo-Label. Also die waren mal im selben Raum sozusagen, mit so einem größeren Raum, das ist auf so einer Etage in einem Münchner Gebäude. Und da habe ich den Heller so, da schon kennengelernt, über Disco B damals in diesem Gebäude. Und wir haben uns immer wieder getroffen, uns immer wieder gesagt, wir haben sogar, der Heller und ich, wir haben sogar oft gesagt, irgendwann machen wir was zusammen. Weil, wie gesagt, er hat andere Sachen. Er war Gigolo, ja. Und ich war ja bei Disco B. Also waren schon zwei paar verschiedene Schuhe. Aber halt so, klar, Techno, selbe Haus sozusagen. Und wir haben auch immer gesagt, irgendwann machen wir was. Das hat sich irgendwie nie ergeben, dass wir tatsächlich was machten. Und jetzt haben wir tatsächlich das erste Mal was gemacht, vor nicht so, so langer Zeit, diesen Liebe auf den ersten Blick, also einen Duff Remix zusammen, diesen Girl Hell Remix.
In der bereits erwähnten Duff Vinylbox, die auf Grönland erschienen ist, gibt es eine exklusive Single mit zwei neuen Titeln, Sprache der Liebe und Ich bin nicht da, koproduziert von Alex Silver. Ich glaube, die Aufnahmen sind im legendären Hansa entstanden. Wie viele Sessions waren das und kannst du dich erinnern, wann ihr dort wart?
Ja genau, dann war das ungefähr vor 2 Jahren. Waren wir also mit Duff, der Gavin und ich da im Hansa-Studio mit dem Silver. Und da haben wir diese Single gemacht. Ja, genau, das haben wir auch irgendwie kommuniziert mit unseren Fans damals, so dass wir eine neue Duff-Single machen. Kam auch sehr gut an. Also, dass wir überhaupt so nach längerer Zeit mal wieder zumindest eine Single machen, ja. Und wir haben auch unseren Duff-Fans versprochen, also vor 2 Jahren schon, dass wir auch ein neues Duff-Album machen wollen, ja. Und da sind wir immer noch dran.
Du lieferst das Stichwort. Es gibt ja regelmäßig Duff-Auftritte von der deutsch-amerikanischen Freundschaft auf Festivals. Das letzte Album von Duff ist schon viele Jahre her, 15 neue Duff-Lieder.
Das ist schon eine Weile her.
Du musstest dich in der letzten Zeit 2 Operationen unterziehen am Hüftgelenk, bist aber wieder topfit, wie du mir hier gegenüber sitzt und hast auch Bock, gemeinsam mit Gabi Delgado ein weiteres Duff-Album in Angriff zu nehmen. Wie ist da der Stand der Dinge? Sind da neben den Titeln, über die wir gerade sprachen, damals schon weitere Session-Stücke entstanden? Gabi wohnt ja in Cordoba, du in Berlin. Das muss man ja auch koordinieren. Gibt es da schon konkrete Visionen, Pläne?
Ja. Also wie gesagt, vor 2 Jahren, als wir damals im Hansa-Studio waren, ging es eigentlich los, dass wir also allein durch diese Single-Produktion, die wir machten, ja, mit diesem Sprache der Liebe und Ich bin nicht da, da haben wir auch tatsächlich wieder richtig Lust bekommen und haben dann auch richtig ausgeheckt, klar, wir machen auch ein Album, haben das auch kommuniziert nach draußen, dass wir ein Album angehen werden. Das ist natürlich jetzt unterbrochen worden, weil wie gesagt, ich hatte in den letzten 2 Jahren dann auch also in den letzten 1,5 Jahren hatte ich dann, wo ich das bei mir richtig unterbrochen hatte, ich eine OP sozusagen und mit ganzen Reha-Geschichten und so weiter. Da ist dieser Plan so ein bisschen so nach hinten verschoben worden. Aber wir sind da nach wie vor dran. Also ich bin nach wie vor, Gabi und ich, wir schreiben uns also per E-Mail, telefonieren wir sogar. Und das ist nicht, wie sagt man, aufgehoben, aufgeschoben.
Aufgehoben ist nicht aufgeschoben, genau.
So, wir sind nach wie vor dran und haben auch irgendwie, wir verhandeln auch mit Plattenfirmen, weil es sind sogar mehrere Plattenfirmen irgendwie interessiert, so an einem neuen Duff-Album. Ja. Grönland auch unter anderem. Ja.
Unser sind mehrere im Rennen, ja.
Label und wir sind tatsächlich dran, wie und wann wir machen. Und wie gesagt, aber wir sind dann immer noch in der Planung gekommen. Und das Ganze wurde ein bisschen verlangsamt durch meinen Krankenhausaufenthalt, das ich jetzt zum Glück alles hinter mir habe. Ja. Und jetzt sogar in Kürze werden wir sogar wieder mehr anziehen vom Tempo her, also wann wir da weitermachen mit dem Plan, dieses neue Duff-Album zu machen.
Iggy Pop hat unlängst mit Free ein Album veröffentlicht, was etwas anders klingt, als was er ansonsten solo und oder auch mit den Stooges veröffentlicht hat. Da überrascht er eher mit Jazz-Klängen. Das letzte Bowie-Album ging auch etwas in diese Richtung. Du hast eine klassische Musikausbildung am Konservatorium genossen. Bevor der Punk dann in dein Leben kam, warst du auch sehr Jazz interessiert. Wäre so etwas für dich spannend, so ein Robert Girl Elektronik-Jazz-Album zu machen?
Ich habe sowas tatsächlich schon mal gedacht. Das war schon eine ganze Weile her. Ja. Aber, ich muss dazu sagen, wie du gerade schon angedeutet hast, ich habe wirklich eine ganz, ganz intensive Jazz-Phase mal gehabt. Das war noch vor Duff. Ja. Das war am Schluss meines klassischen Musikstudiums. Die zweite Hälfte meines Musikstudiums, die habe ich ja dann in Österreich verbracht, weil ich bin damals da hingegangen von Deutschland aus, weil in Österreich gab es die erste Musikhochschule, also wo man nicht nur klassische Musik studieren kann, sondern zusätzlich auch Jazz. Und es war halt wirklich, das war so ein dringender Grund damals, da hinzugehen, also das Studium zu wechseln, also zu verlagern nach Österreich, weil Österreich, wie gesagt, ist in Graz war das. Die haben das als erste angeboten. Also da gab es in ganz Europa gab's keine Musikhochschule oder Konservatorium, wo du also auch Jazz studieren kannst. Das war noch nicht anerkannt. Und die Österreicher hatten das damals schon. Und deshalb war ich dann in Österreich und dann durch dieses Jazzstudium, durch dieses Plus-Jazzstudium, plus, also Klassik war ja trotzdem Pflicht, ja, zu studieren, bin ich dann so richtig in die Jazz-Szene da eingestiegen und habe auch dann mit ganz verschiedenen Jazz Formation gehabt, Jazz Duo, Jazz Trio, auch mal im Quartett und auch dann damals schon in Österreich auch Konzerte gegeben, in so richtig mit so ganz, ganz, ganz intensiven Jazz-Formationen. Also unser Spezialgebiet war Free Jazz. Das ist vielleicht jetzt nicht jedermanns Sache, ja. Ganz, ganz harter Free Jazz.
Hörst du sowas noch privat heute?
Ja, jetzt weniger, so in den letzten Jahren, ja. Aber damals war es natürlich mein Ding. So, war voll in dieser Jazzwelt sozusagen.
Wir haben gerade über die exklusive Single mit zwei neuen DAF-Titeln gesprochen. Als du hier reinkamst ins Studio, fragte ich dich, Robert, welche Seite wollen wir spielen? Die A- oder die B-Seite? Sagtest du sinngemäß, es sind beides für mich A-Seiten. Aber ja, wir haben uns schon auf eine Seite geeinigt, weil die liegt hier schon auf rotem Vinyl hinter uns. Und ich möchte schon ankündigen, Robert wird noch zu Beginn der zweiten Stunde hier bei mir zu Gast sein, weil wir hatten ja versprochen, einen zweiten exklusiven Track vom Glücksritter-Projekt haben wir jetzt nicht geschafft. Aber wir hören jetzt von der Single welchen Titel?
Die B-Seite, du bist nicht da.
Hallo Gallo vom legendären ersten Neualbum nach vielen, vielen Jahren offiziell auf dem Grönlandlabel wieder veröffentlicht worden. Dieses Stück wird Michael Rother neben Titeln von Harmonia und natürlich Soloarbeiten am zweiten Abend des 20 Jahre Grönlandlabel-Festivals am 4. Oktober im Festsaal Kreuzberg ebenfalls live spielen. Herzlich willkommen und viel Spaß mit der zweiten Elektrobeat-Stunde wünscht Olaf Zimmermann. In der ersten Stunde war Robert Görl von DAF hier mein Studiogast und wir sprachen unter anderem über sein Glücksritter-Live-Projekt. Er wird ebenfalls an diesem zweiten Abend live zu erleben sein und Robert hat noch etwas Überstunden gemacht. Er ist auch noch zu Beginn der zweiten Stunde hier mein Gast und wir sind den Hörern und Hörern noch ein weiteres exklusives Stück deines Glücksritter-Projekts schuldig. Wie gesagt, das sind die Basic-Tracks live mit einem Gesang dann erst am 4. Oktober zu erleben im Festsaal Kreuzberg. Das Stück, was wir hören gleich, heißt Der Tod will schwarze Stiefel sehen. Klingt erstmal auf den ersten Höreindruck oder Leseeindruck etwas martialisch, aber du sagtest, das ist ein Antikriegslied.
Ja, ein sehr martialisches Antikriegslied, aber wirklich so richtig. Ich bin ein vollkommener Antikriegs, also so Kriegsgegner. Und das ist ein Antikriegslied und arbeitet das Lied selber, also musikalisch, wie ich das musikalisch gestaltet habe, arbeitet es natürlich mit der Kraft zum Beispiel und mit der Kraft und mit dieser Dunkelheit eines Krieges, ja, auch mit dieser Drohgebärde und so weiter, ja. Das habe ich natürlich schon einfließen lassen, also diese Kraft, die ja teilweise in Kriegen da sozusagen ausgeführt wird, ja, was natürlich sehr negativ ist, ja. Und das Negative an der Sache, das erfährt man dann in Texten, die ich dann live dazu singe. Das kann man jetzt hier auf dem Stück natürlich nicht hören, weil, wie gesagt, das ist jetzt wieder nur der Backing-Track, ja. Aber in dem Text geht's, da ist es, der Text ist tatsächlich so ein richtig Antikriegstext.
Woher beziehst du generell so die Inspiration für deine Lyrics? Bei DAF ist das ja Gabi Delgado, der alle Texte liefert. Aus Literatur kommt dir das plötzlich oder?
Nee, ich habe wahrscheinlich, hat wahrscheinlich jeder, der an Lyrics arbeitet, ich habe öfter mal so Ideen, so Eingaben, die man plötzlich hat, also in ganz, ganz gewissen Momenten, ja, die einem so kommen, ja. Die notiere ich dann, weil ich mir denke, hey, das ist aber ein richtig gutes Thema, wäre das jetzt, ja. Und dann von diesem Thema aus setze ich mich dann schon mal hin oder gehe irgendwie in die Natur, gehe an den See oder was auch immer und schreibe dann zu diesem Thema, schreibe ich dann einen Text. Also fülle es dann aus sozusagen. Robert, meistens ist es einfach so eine Eingabe erstmal, so eine Ideeneingabe, so ein Anfang zu einem Text.
Wie gesagt, Robert Görres Glücksritter-Projekt kann man am zweiten Abend des großen Grönland-Festivals am 4. Oktober im Festsaal Kreuzberg erleben. Platte ist noch nicht so in der Pipeline, nein, oder?
Eine Glücksritter-Platte?
Ja.
Das war ja irgendwie, das war immer das komische Ding. Ich wollte ganz zu Anfang von Glücksritter, wollte ich das eigentlich zu einer Platte machen. Bin aber dann irgendwie so auf ziemlich so, es war irgendwie so ein ziemlich komischer Weg, irgendwie die Plattenfirmen damit irgendwie anzumachen, also mit diesem Glücksritter-Ding. Ja, also ich hatte da ganz wirklich nicht so, nicht sehr tolle Gespräche. Die haben mich eher so abgeturnt, ja. Irgendwie, wie es der Zufall mochte, als ich mit Glücksritter irgendwie mich so an Plattenfirmen wendete, ja, haben die mir erstmal jetzt direkt als Anfangsgespräch schon mal gesagt, ja, die Musik, die, das ist ja alles irgendwie im Keller. Und das ist ja alles irgendwie so.
So düster, oder wie?
Ja, so irgendwie, weißt du, weil, wenn man nicht zu einer Plattenfirma geht, dann braucht man ja irgendwas als Künstler. Du möchtest zum Beispiel, dass die Plattenfirma dieses Projekt dann zum Beispiel die Final Production macht. Also auch das Finanzielle dann liefert. Dafür ist es ja auch eine Plattenfirma, ja. Und wenn du dann aber schon als ersten Satz zu hören bekommst, weißt du, da gibt's keine Gelder mehr. Das ist alles irgendwie, weißt du, es gibt keine Plattenverkäufe mehr und. Das kennt man ja alles mittlerweile. Die Plattenfirmen, also das Musikbusiness ist so ganz unten im Keller. Und klar, ist wahrscheinlich auch der Grund, warum jetzt sehr, sehr viele Bands sich einfach nur live blicken lassen, ja. Weil die Plattenverkäufe gibt es tatsächlich nicht mehr so wie früher. Ja. Aber wie gesagt, ich bin dann, für mich wirkte das, als ich, wie gesagt, diese Glücksritter shoppen wollte bei Plattenfirmen, es wirkte so komisch auf mich, da habe ich gleich die Finger davon gelassen. Mhm. Ja. Und habe mir dann einfach was anderes einfallen lassen, habe mir gedacht, hey, dann mache ich dann einfach nur ein Live-Projekt draus. Und obwohl es natürlich schwierig ist, weil ich habe das dann auch kommuniziert mit Freunden von mir, die haben dann gesagt, ja, aber hey, ich würde eine Glücksritter kaufen. Ich wohne hier, was weiß ich, in Montreal. Ja. Mhm. Ich würde unbedingt gerne eine Glücksritter-Platte kaufen. Ich kann nicht zu einem Glücksritter-Gig kommen, den du irgendwo, keine Ahnung, in Berlin hast oder in Ravensburg oder wo auch immer. Ja. Und das war mir natürlich klar. Und manche haben gesagt, ja, das ist zwar eine super Idee, also das gibt's nur live zu hören, das kann man nicht kaufen. Das war ja dann, das habe ich dann kommuniziert. Glücksritter kann man nicht kaufen. Kann man nur live hören. Das fanden manche als geniale Idee, empfanden es manche. Ja. Und andere haben aber zu mir wirklich gesagt, hey, du schießt dir ins eigene Bein, weil ich würde dann diese Platte ganz gerne kaufen, ja, und kann sie aber nicht kaufen. Und dann habe ich natürlich nach wie vor immer noch im Rückgedanken irgendwie so, vielleicht bringe ich es ja doch irgendwann raus, dieses Ding.
Wie gesagt,
wenn die Situation irgendwie sich besser ergibt. Aber wie gesagt, der erste Start von mir mit so einem Approaching von der Plattenfirma, der ist total in die Hose gegangen.
Wie gesagt, Robert Görres von DAF mit Glücksritter live am zweiten Abend des Grönland-Festivals am 4. Oktober. Da sind ja neben dir ganz viele andere Künstlerinnen und Künstler am Start. Wann hast du Stage-Time? Weißt du das schon?
Ich bin schon ziemlich früh dran, also 4. Oktober. Also die haben mir irgendwas gesagt von 19.15 Uhr.
Okay, rechtzeitig da sein.
Genau, also rechtzeitig da sein, sonst kommt ihr und ich bin schon durch.
Danke dir für den Studiobesuch. Und wie gesagt, wir sehen uns dort. Und viel Spaß.
Sehr schön. Bis bald. Ja.